Malachi 3, Vers 1 bis 12. Siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir herbereite. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht. Und der Engel des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscharen. Wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird vor seinem Erscheinen bestehen? Denn er wird wie das Feuer des Schmelzers sein und wie die Lauge der Wäscher. Und er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen. Und er wird die Kinder Levi reinigen und sie läutern wie das Gold und wie das Silber, so dass sie dem Herrn Opfergaben darbringen werden in Gerechtigkeit. Dann wird die Opfergabe Judas und Jerusalems dem Herrn angenehm sein, wie in den Tagen vor Alters und wie in den Jahren der Vorzeit. Und ich werde euch nahen zum Gericht und werde ein schneller Zeuge sein gegen die Magier und gegen die Ehebrecher und gegen die Falschschwörenden und gegen die, die den Tagelöhner im Lohn, die Witwe und die Waise bedrücken und das Recht des Fremden beugen und mich nicht fürchten, spricht der Herr der Herrscharen. Denn ich, der Herr, ich verändere mich nicht, und ihr Kinder Jakobs, ihr werdet nicht vernichtet werden. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Satzungen abgewichen und habt sie nicht bewahrt. Kehrt um zu mir, so will ich euch umkehren, spricht der Herr der Herrscharen. Und ihr sprecht, worin sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott berauben, dass ihr mich beraubt? Und ihr sprecht, worin haben wir dich beraubt? Im Zehnten und im Hebopfer. Mit dem Fluch seid ihr verflucht, und doch beraubt ihr mich, ihr, die ganze Nation. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei, und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen bis zum Übermaß ausgießen werde. Und ich werde um euretwillen den Fresser schelten, dass er euch die Frucht des Bodens nicht verderbe, und der Weinstock auf dem Feld wird euch nicht mehr fehltragen, spricht der Herr der Herrscharen. Und alle Nationen werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens sein, spricht der Herr der Herrscharen.
Und was wir gefunden haben, ist der Zustand eines Volkes, das eigentlich ein Überrest war. Es waren ja die, die zurückgekehrt waren aus Babylon. Und in Babylon war ja nur eine Teilmenge des Volkes, nämlich das Südreich. Wir hatten über die Geschichte kurz gesprochen. Und von diesem Südreich, von den Weggeführten, nochmal eine Teilmenge, die zurückgekehrt war, um den Altar, den Tempel und die Mauer aufzubauen. Und diese Gruppe, die ein Auf und Ab erlebte, wie Esra und Nehemia schildern, war wiederum in einem traurigen Zustand. Und der Herr appelliert an sie, umzukehren. Er stellt die Dinge vor durch Maleachi. Er gibt ihnen die Möglichkeit, aber die Perspektive wird anders gesetzt. Es wird gezeigt, im Blick des Herrn ist wiederum ein Überrest. Wir hatten das in Kapitel 2, Vers 15, der Überrest des Geistes. Man könnte also sagen, ein Überrest im Überrest. Das ist ein merkwürdiger Gedanke, aber der ist durchaus schriftgemäß. Dass eine große Zahl abgewichen war, und weil das so war, gab es einen Überrest. Wenn alle treu geblieben wären, gäbe es keinen Überrest. Das ist vollkommen klar. Und was die Missstände waren, hatten wir gesehen in Kapitel 1 und 2. Zunächst einmal falsche und unangemessene Opfergaben. Die Priester werden angesprochen als erstes, ihre Verantwortlichkeit. Wir haben gesehen, wir sind alle Priester und haben uns gefragt, was bringen wir dem Herrn? Und der Opferdienst, der natürlich an den Sonntagmorgen erinnert, an das, was wir ihm bringen, der war nicht nach seinen Gedanken, ich habe kein Gefallen an euch, 1 Vers 10. Und wir haben uns erinnert, wem muss es gefallen, unser Zusammenkommen? Wer muss sich wohlfühlen? Der Herr natürlich. Und es ist klar, wenn wir geistlich gesinnt sind, wird es uns auch gefallen. Und dann natürlich die Auswirkungen, die das hatte, weil sie Dinge darbrachten, die nicht angemessen waren. Wir hatten einige Beispiele genannt. Ich möchte noch eins nennen. Wenn wir den Sonntagmorgen nutzen, um uns über irgendwelche Dinge Gedanken zu machen, um abzuschalten, um Ruhe zu haben, dann ist das eine Missachtung des Herrn. Unbedingt. Natürlich, es wird niemand hier sein, behaupte ich mal, also ich habe das noch nie geschafft, der in der Lage ist, an einem Sonntagmorgen eine geschlagene Stunde nur mit dem Herrn beschäftigt zu sein. Leider kommen immer wieder Gedanken auf. An den Montag, den Dienstag, den Mittwoch, irgendwas, was vor uns steht, aber wir sollen das wegtun. Wir können nicht verhindern, dass die Gedanken aufkommen. Aber wie kommt es da, wie geht's weiter? Luther hat einmal gesagt, ich kann nicht verhindern, dass Vögel über meinen Kopf fliegen. Aber ich kann verhindern, dass sie sich niederlassen auf meinem Kopf und gar Nester bauen. Und denke, den Gedanken verstehen wir. Wir sind verantwortlich für unsere Gedanken. Wir sollen sie gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus. Und auch das, was wir mitbringen am Sonntagmorgen, das muss angemessen sein. Das Niveau des Opferns, der geistlichen Schlachtopfer, Gott wohlangenehm durch Jesus Christus, wie das im Petrusbrief steht, bestimmt sehr deutlich den Zustand im Volk Gottes. Wir haben dann des Weiteren in Kapitel 2 gesehen, dass das ganze Volk angesprochen wird. Unter anderem in Kapitel 2, Vers 10, haben wir nicht alle einen Vater? Das ist eine typische Frage des Volkes oder an das Volk. Natürlich, sie hatten einen gemeinsamen Ursprung. Und dann natürlich die dramatischen, traurigen Auswirkungen auf Ehe und Familie. Wir haben Elemente gefunden in diesen beiden ersten Kapiteln, die uns natürlich ansprechen, weil sie auch in der heutigen Zeit eben das Problem beschreiben. Die Rolle von Sohn und Vater, 1 Vers 6, von Knecht und Herrn, auch in 1 Vers 6. Autorität wird nicht mehr akzeptiert. Das ist ein typisches Merkmal der christlichen Gesellschaften. Die Rollen werden nicht mehr akzeptiert. Wohlgemerkt, die christlichen Gesellschaften, die haben das Problem, die übrigen nicht. Man denke an die Gender-Debatte, das ist ein typisches Problem der christlichen Gesellschaften. Welch eine Torheit. Vater und Mutter, man sagt Elternteil 1 und Elternteil 2, das ist mitunter sogar so in amtlichen Schreiben festgesetzt. Wie töricht. Viele Menschen, die keine Christen sind, die sich nicht dazu bekennen, die schütteln den Kopf. Aber diese Dinge bleiben nicht ohne Auswirkung auf uns. Und die Frage ist, gewöhnen wir uns darin? Sind wir noch irgendwie wach, wenn diese Dinge an uns herantreten? Eine große Gefahr. Denn es ist zerstörerisch. Auch die Rolle des Vaters, das hatten wir gesagt, das sogenannte Patriarchat, ist in unserer Gesellschaft ein Aufreger. Ja, das wird weggeschoben. Man will es nicht. Und wir werden aufgerufen, uns klar zu sein, wer wir sind. Wenn wir Väter sind, dann wollen wir die Rolle ausfüllen. Wenn wir Mütter sind oder ihr Mütter seid, füllt diese Rolle aus. Mann und Frau. Wir wissen, was das Wort Gottes dazu sagt. Und dann ganz deutlich die Auswirkungen auf die Ehen. Es wird bemängelt ab Vers 2, Vers 10, dass es dort Mischehen gab, nachdem Juden ihre eigenen Frauen entlassen hatten. Gott verurteilt das sehr deutlich. Er spricht davon von der Frau deiner Jugend, an der du treulos gehandelt hast. Das ist 2 Vers 14. Und sie hatten andere Frauen genommen, eine Abscheulichkeit. Es wird hier genannt eine Gewalttat in der Bibel. Oder Gott nennt es so eine Gewalttat. Und genau das möchte er nicht. Genau das verurteilt er. Wie aktuell ist das alles? Es ist mit Tränen verbunden, wenn es geschieht. Es ist eine traurige Angelegenheit. Und was wir gestern Abend nicht so sehr im Auge hatten, ich will es doch nochmal erwähnen, in 2 Vers 15 den Gedanken, und was wollte der eine? Er suchte einen Samen Gottes. Auch ein interessanter und wichtiger Gedanke. Stabile Ehen, nach göttlichem Gedanken geschlossen und geführt, mit Kindern, sind sehr wichtig für eine Versammlung. Das können wir nur bestätigen. Und das ist auch für das Weiterbestehen des Zeugnisses der Versammlung wichtig. Es ist natürlich nicht so, wie das in der katholischen Kirche gesagt wird. Dort sagt man, die Ehe dient der Mehrung des Gottesvolkes. Ja, ein Stück weit ist das so, aber das Gottesvolk wird gemehrt durch die neue Geburt, nicht durch die natürliche Geburt. Ja, das ist vollkommen klar. Und doch ist es ein Segen, dass auch Kinder, die in unserer Mitte groß werden, doch sehr früh die Möglichkeit haben, zur Bekehrung zu kommen. Dass es eine wichtige Aufgabe ist für Mütter und Väter, ich nenne jetzt bewusst diese Reihenfolge, den Kindern den Herrn vorzustellen. Und wie viele von uns können das bezeugen? Wir hatten an Timotheus gedacht, der von Kind auf unterwiesen war in den Heiligen Schriften, dessen Mutter und Großmutter und deren Glauben positiv erwähnt werden. Also auch diese Zusammenhänge sind sehr deutlich. Und wenn hier von dem Samen Gottes die Rede ist, dann ist das ein wichtiger Gedanke, an den wir vielleicht morgen Abend nochmal anknüpfen werden, in einem ganz anderen Zusammenhang. Also sehr bedeutsam. Wir wollen das als Schatz sehen, unsere Kinder, die der Herr uns anvertraut hat. Und auch in den Zusammenkünften für diese Kinder beten, sie betreuen. Es ist ein wichtiger Punkt, eine wichtige, ja, Tatsache, die auch das Weiterleben der Versammlung, das Weiterexistieren der Versammlung ermöglicht. All diese Dinge werden in unserer Gesellschaft letztendlich in Frage gestellt. Das ist klar, ein ganz trauriger Zustand. Und Vers 17 von Kapitel 2 hatten wir noch gar nicht erwähnt, wo dann gesagt wird, oder wieder so ein böser Ausspruch, wir hatten ja mehrfach diese Aussprüche, jeder Übeltäter ist gut in den Augen des Herrn. Ja, das ist natürlich auf den Punkt gebracht, das, was die Christenheit kennzeichnet. Alles ist möglich. Ja, es gibt auf jedem Kirchentag einen Jahrmarkt der Möglichkeiten, wo gesagt wird, alles geht. Nichts ist irgendwie untersagt. Also wir kennen diesen Trend gerade in der Christenheit, dass es keine Schranken und Beschränkungen mehr gibt. Und natürlich die böse und freche Frage, wir hatten ja deren 10 in diesem Abschnitt, in diesem Propheten, wo ist der Gott des Gerichts? Damit endet Kapitel 2. Das erinnert an 2. Petrus 3, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? So präsentieren sich Menschen, die sich christlich nennen. So provokativ treten sie auf und sagen, wo ist denn der Gott des Gerichts? Was soll denn schon passieren? Ja, es geht doch nur um uns, um unser Wohlbefinden und so weiter. Der Geist Gottes zeigt also hier, dass in der Endphase des irdischen Volkes Gottes ein furchtbar trauriger Zustand ist. Er sendet Maleachi, seinen Boten, Maleachi heißt mein Bote, um das Volk aufzurütteln. In einer ähnlichen Lage befinden wir uns heute. Die Christenheit als Gesamtes ist dramatisch abgewichen. Es sind immer noch Menschen da, die dem Herrn folgen wollen, die auf sein Wort hören. Und die spricht er besonders an. Und die Lösung des Ganzen, das hatten wir gesagt, ist das Kommen des Herrn. Darum geht es in Kapitel 3. Natürlich geht es in Kapitel 3 nicht um das Kommen zur Entrückung. Das ist vollkommen klar. Es geht um das Kommen des Herrn, seine Menschwerdung auf die Erde. Und wir haben ja einzelne Passagen aus Kapitel 3 auch zitiert im Neuen Testament, in Markus 1, Vers 3 zum Beispiel und Lukas 7, Vers 27, wo es um die Rolle von Johannes dem Täufer geht, der ein Vorläufer des Herrn Jesus war. Und jetzt es fällt mir ein bisschen schwer, das zu beschreiben, aber uns ist der Gedanke geläufig, wenn der Herr Jesus damals, als er kam und Mensch wurde, angenommen worden wäre von seinem Volk, dann hätten sie die vollen Segnungen erlebt. Ja? Und Johannes der Täufer war ein Vorläufer des Herrn. Er kündigte diesen einen Herrn an, genauso wie es hier steht, siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir herbereite. In diesem Sinne ist das wahr geworden in Johannes dem Täufer, und der Jesus sagt es ja auch selbst so, hinterher, wenn es um Elias geht, sagt er, wenn ihr das so sehen wollt, er ist Elias. Darin steckt ein etwas komplizierter Gedanke, den man vielleicht so folgendermaßen erklären kann. Viele prophetische Aussagen des Alten Testamentes haben eine gewisse Vorerfüllung, aber es gibt auch noch eine endgültige Erfüllung dieser Aussagen. Und manche Aussagen werden in der Versammlung wahr. Das ist sehr deutlich in Apostelgeschichte 15, wo gesagt wird, dies ist, was vorausgesagt wird im Alten Testament. Ihr kennt diese Passage, wo gewisse Dinge aus den Propheten herangezogen werden, die in der Versammlung schon sichtbar werden. Herrlichkeiten, die in der Versammlung sichtbar werden, die aber noch einmal tatsächlich auch erfüllt werden. Also hier geht es darum, dass der Herr plötzlich kommt. Er ist geboren worden in der Fülle der Zeit. Natürlich wissen wir, das war noch mehr als 400 Jahre bis dahin, dass er kam. Aber er wird hier vorgestellt, sein Kommen auf die Erde. Und wir dürfen jetzt auf uns übertragen, gemäß 1. Korinther 10, der traurige Zustand des Volkes Gottes zeigt den traurigen Zustand der Christenheit vor dem Kommen des Herrn zur Entrückung. Es ist ähnlich. Die Parallelen sind wirklich nicht übersehbar. Auch wir erwarten ihn, und wir hatten an die Sendschreiben gedacht in den letzten 4, wo gezeigt wird, das Kommen des Herrn ist die Lösung der Probleme. Es wird keinen großen Wandel mehr geben, keine große Umkehr des Ganzen, so wie in den ersten 3 Sendschreiben diese Möglichkeit noch bestand, sondern das Kommen löst alles. Es ist ein trauriger, schwacher Zustand, und dieser Zustand, der hier geschildert ist, der war auch noch da, als der Herr kam, zu Beginn der Evangelien, als Johannes der Täufer auftrat, da war dieser Zustand vorhanden, der hier geschildert wird. Wenn man ihn angenommen hätte, dann wären Verheißungen wahr geworden, die er seinem irdischen Volk gegeben hat, aber sie haben nicht angenommen. Und dann wird sehr deutlich, und das sollte uns persönlich nochmal ansprechen hier, er wirkt und er möchte erziehen, er möchte reinigen, er wirkt auch im Gericht. Natürlich wird auch an uns appelliert, ich möchte das noch kurz erwähnen, weil wir das gestern Abend auch kurz gestreift haben, im Zusammenhang auch mit Problemen in der Ehe, es wird appelliert an unser Herz. Nochmal die Erinnerung, Kapitel 2, Vers 2, wird das Herz zweimal erwähnt. Es wird auch appelliert an unseren Geist, 2, Vers 16, so hütet euch in eurem Geist. Auch das eine wichtige Belehrung für uns, die möchte ich noch kurz erwähnen. Wir sind verantwortlich für das, was in unserem Herzen abläuft und in unserem Geist. Wir können unseren Gedanken nicht einfach freien Lauf lassen. Also wir wollen sie Gedanken, die Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus. Es ist also nicht so, dass wir sagen, die Gedanken sind frei. Und bitte, es ist schädlich, wenn wir irgendwie uns in Fantasien hineinsteigern und dann nicht Stopp machen. Es kann sein, ein böser Gedanke kommt, dann wollen wir ihn verurteilen und beenden. Ist nicht einfach, aber das ist eben die klare Aufforderung der Schrift, weil alles andere schädlich ist. Wenn es um das Herz geht, um die Emotionen, um den inneren Menschen, auch da sind wir verantwortlich für uns. Ich kann mich erinnern, dass alte Brüder oft folgendes Bild gebrauchten, auch wenn es um diese Problematik geht, dass der Geist gegen das Fleisch begehrt, wie im Galaterbrief gesagt, dass sie sagten, ja, das ist so ähnlich wie ein Adler und ein Hund, die aneinander gebunden sind durch ein festes Band. Beide wollen wohin und die Frage ist, wer kann den anderen mitziehen? Der Adler steht für die Verbindung zum Himmel, der Hund eben für das Irdische, für das Fleisch. Kopf nach unten voran. So, wird der Adler gefüttert und hat Kraft, dann zieht er den Hund hoch und bestimmt den Weg. Ist der Adler schwach und der Hund gefüttert, ist es andersherum. Wir verstehen das Bild. In dem Moment, wo wir das in uns nähren, was fleischlich ist, was irdisch ist, im Geist oder im Herzen, wird es Wirkungen entfalten. In dem Moment, wo wir das nähren, was himmlisch ist. Es hat damit zu tun, welche Medien wir verwenden, wie wir unsere Freizeit gestalten, welche Gedanken wir uns erlauben. Und gerade in Bezug auf diese notvollen Zustände auch im Volk Gottes mit den entlassenen Ehefrauen, mit der Wiederheirat von Ungläubigen, ist das natürlich sehr bedeutsam. Und die rechte Partnerwahl ist sehr, sehr wichtig eben für die Nachkommen. Nochmal als Erinnerung an den Vers 15, er suchte einen Samen Gottes. Ein wichtiger Appell für unsere Zeit, der oftmals natürlich von Christen nicht verstanden worden ist. Ich möchte das noch hinzufügen. Ich habe das im Gespräch auch kurz erwähnt. Ich bin groß geworden in dem kleinen Ort Gilsbach, ein Ortsteil von Borbach. 600 Einwohner etwa. In meiner Kindheit war die Hälfte etwa gläubig und besucht die örtliche Gemeinschaft, evangelische Gemeinschaft. War hervorgegangen aus der Erweckung im Siegerland, so ab 1750 ging das los, sehr stark beeinflusst von Mülheim, interessanterweise. Gerhard Terstegen ist euch noch ein Begriff. Und dann begann es im Siegerland, eine bekannte Figur, Heinrich Jung Stilling, kennt ihr vielleicht auch, ein bekannter, ein Freund Goethes, sehr berühmte Persönlichkeit, später Augenarzt und so weiter. Und dann gab es eine Bewegung mit vielen Bekehrungen, deren Auswirkungen man bis heute spürt. Aber diese Gemeinschaften sind sehr, sehr dramatisch geschrumpft und zurückgegangen. Und es gibt dafür zwei Gründe. In Gilsbach, wo meine Mutter noch lang gelebt hat und mein Bruder wohnt, habe ich dann oft auch nachgefragt nach Geschwistern, die ich kannte. Ich bin dort früher auch in die Sonntagsschule gegangen und zum CVM, weil meine Eltern eben erst sehr spät in Gemeinschaft kamen und auch früher nicht mitgingen. Und interessant ist, dass das Abnehmen dieser Gruppe mit zwei Dingen zu tun hatte. Einmal mit dem sich Einlassen auf die Welt. Diese Gruppe wurde als Verein wahrgenommen im Dorf und wurde immer wieder mit einbezogen in irgendwelche Events. Und meine Mutter hat es mir erzählt, wie es war. Das fing vor vielen Jahren an, dass am 30. April der Maibaum aufgestellt wurde in der Ortsmitte. Da gab es so einen Platz. Und dann hat man die Gläubigen aus der Gemeinschaft angesprochen, kommt doch auch mit dazu. Wir haben alle Vereine eingeladen, kommt doch mit dazu. In den ersten Jahren haben sie noch Evangeliumslieder gesungen und haben auch irgendwie noch Zeugnis abgelegt. Aber irgendwann standen alle ohne Unterschied am Bierrondell und haben irgendwie mitgefeiert und haben sich eins gemacht. Und die zweite Sache, die ganz wesentlich war, und das ist ein wesentliches Lehrproblem, so meine ich in diesen Gruppen, dass man nicht verstand, dass gläubig und ungläubig nicht heiraten kann. Dass es keine Gemeinschaft zwischen Licht und Finsternis gibt. Und im Ort gab es sehr viele Mischehen, auch Gläubige, die ich gekannt habe oder kenne, auch Gläubige, die noch leben, in meinem Alter, einige Ältere, einige Jüngere, wo meine Mutter mir oft erzählte, die und die haben geheiratet, gläubig, ungläubig. Und mir hat es auch ein Bruder gesagt, wir wussten das nie. Das hat uns niemand gesagt. Natürlich, sie haben es auch nicht in der Schrift nachgelesen und waren der festen Meinung, das wäre ein Schritt dahin, dass der ungläubige Teil zum Herrn findet. Das ist eine völlig irrige Ansicht, die schriftwidrig ist. Und das hat letztendlich das Ganze zum Wanken gebracht. Viele Gemeinschaftshäuser sind leer. Das Gilsbacher Gebäude in der Ortsmitte, ein sehr großes, neu gebautes Gebäude, ist an die evangelische Kirche übergegangen. Der Posaunenchor ist nicht mehr existent. Der gemischte Chor ist eine kleine Gruppe noch, die dort so Erbauungsstunden hält. Es ist zugrunde gegangen, eben an diesen Mischehen ganz deutlich und an dem Einlassen auf die Welt oder an diesem Kontakt mit der Welt. Also eine klare Warnung. Natürlich, das ist auch so die Sicht Luthers gewesen, der Volkskirchen gegründet hat und der Meinung war, wenn alle zusammen eben in der Kirche sind, durch die Taufe alle zusammengefügt werden, dann wird das Gute das Böse gut machen. Das Schlechte wird durch das Gute gut. Und es ist genau umgekehrt. Die Schrift zeigt sehr deutlich, dass eben das Böse dynamisch ist. Tote Fliegen machen das Öl des Salbenmischers stinkend und gärend. Ein wenig Torheit hat mehr Gewicht als Weisheit. Ja, also das ist eben der Punkt. Die Entwicklung ist eine andere. Klare Lehren der Schrift, die man vor Augen hat, und wo das nicht verstanden wird, nicht gekannt wird, dann geht es abwärts. Deshalb auch der Appell, das Wort Gottes zu lesen, vom Wort Gottes her Orientierung zu haben. Und der traurige Zustand dieses Volkes damals wird ausführlich geschildert, er gleicht dem unserer Zeit. Und dann der Hinweis auf das Kommen. Das Kommen ändert diese Dinge komplett. Und wenn sie ihn angenommen hätten, den Herrn Jesus, dann wären sie in die Segnungen eingegangen. Jetzt wissen wir natürlich, dass diese Worte, die wir in Kapitel 3 im ersten Teil gelesen haben, auf eine Zukunft hinweisen im irdischen Volk Gottes. Genau das wird geschehen, was wir hier finden, zum Beispiel in Vers 2, wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen und wer wird bei seinem Erscheinen bestehen? Das ist natürlich das Erscheinen in Herrlichkeit, wenn er das Reich aufrichten wird. Wir verstehen das heute. Die Versammlung Gottes und das Kommen zur Entrückung ist niemals Thema des Alten Testamentes, aber sehr wohl finden wir Bilder, die uns diese Dinge doch im Nachhinein verstehen lassen. Und hier geht es natürlich auch um das Kommen, um die Menschwerdung des Herrn Jesus. Aber sie haben ihn abgelehnt, das ist klar. Deshalb wird auch zum Schluss des Propheten Malachi in Vers 23 von Kapitel 3 nochmal Elia angekündigt, vielleicht morgen dazu was. Und dann wird er reinigen und dann wird er läutern, wie er das in Kapitel 3, Vers 2 schildert. Er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen. Für uns ist Folgendes von Bedeutung. Wir werden nicht geläutert und gereinigt, um mit ihm zu gehen. Unser Heil ist sicher und fest. Aber es ist eine klare Aussage der Schrift, dass dieser Prozess des Läuterns und Reinigens in unserem Leben jetzt schon stattfindet. Wir kennen all den Gedanken aus 1. Petrus 1, Vers 6. Da heißt es, worin ihr frohlockt, dir jetzt eine kurze Zeit, wenn es nötig ist, betrübt seid, durch mancherlei Versuchungen, damit die Bewährung eures Glaubens, viel kostbarer als die des Goldes, das vergeht, aber durch Feuer erprobt wird, befunden werde zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Das bedeutet, der Herr reinigt und läutert auch heute schon. Und hier wird niemand sein, kein Kind Gottes, das sagen könnte, nein, das ist bei mir nicht der Fall. Doch das tut er. Das Gericht fängt an beim Haus Gottes, immer mit dem Ziel, uns in sein Bild umzugestalten. Und wir könnten jetzt sehr, sehr viel austauschen, wenn wir jetzt im Gespräch wären, wie das geschieht. Hier wird jeder sein, hier wird keiner sein, der sagen kann, ich habe das noch nie erlebt. Und dieser Prozess des Läuterns und Reinigens, den wir hier finden, der natürlich noch stattfinden wird, bevor ein Überrest aus dem Volk ins Reich eingeht, dieser Prozess, der ist natürlich schmerzhaft, aber trotzdem ein großartiger Prozess mit einem wunderbaren Ergebnis. Hier wird von den Kindern Levi gesprochen. Der Name Levi in Vers 3 bedeutet Anhänglichkeit. Er wird sie läutern wie das Gold und wie das Silber, so dass sie dem Herrn Opfergaben darbringen werden in Gerechtigkeit. Das ist das Ziel. Und jeder von uns muss bestätigen, da wo dieser Prozess stattgefunden hat, wie auch 1. Petrus 1, Vers 6 es sagt, da ist immer etwas Gutes hervorgekommen. Wenngleich das mit Tränen verbunden war, mit traurigen Erfahrungen. Und auch wenn man die Gesamtgeschichte des Christentums sieht, die Kirchengeschichte, wir hatten das gestern Abend erwähnt, da gibt es solche Phasen. Ich kann mich erinnern in jungen Jahren, dass wir häufiger in Gesprächsrunden mit meinen Eltern und mit alten Geschwistern auch Austausche hatten über die Zeit des Versammlungsverbotes. Ich will es für die jungen Leute mal kurz erklären. 1937 wurden die Zusammenkünfte, wie wir sie haben, von der NS-Regierung verboten. Ganz plötzlich, wie ein Blitz aus heiterem Himmel, schrieben Brüder, die Lokale, die Gebäude wurden beschlagnahmt, alles wurde eingezogen, es war alles verboten. Und dann gab es die Möglichkeit, unter der Führung des Staates, unter der Aufsicht des Staates eine Organisation zu bilden. Man nannte das damals, hieß das Bund Freikirchlicher Christen, BFC, später BEFC, und wieder zusammenzukommen, aber unter staatlicher Aufsicht, staatliche Lenkung, mit klaren Maßgaben, die der Staat vorgab, die auch unbiblisch waren. Zum Beispiel eine Maßgabe, die bei uns in der Region einigen die Augen geöffnet hat: Gläubige, die jüdischer Herkunft waren, dürften nicht mehr teilnehmen. Das war an einem Nachbarort in unserer Region ein großer Aufreger, weil es dort eine solche Familie gab. Und das hat vielen die Augen geöffnet. Und dann waren viele, die das nicht mitmachten. Die nicht in diesen Bund eintraten, viele, die sich weiter versammelten, illegal, heimlich, die Ungemach litten, die ins Gefängnis kamen, einige wenige auch, die ihr Leben ließen. Ein bekannter Bruder aus Frankfurt, der an den Folgen der Gestapo-Folter nach dem Krieg heimging. Man könnte Namen nennen, das wollen wir nicht. Einige von euch kennen sicher solche Namen. Eine wirklich bittere, schwere Zeit. Aber was ich sagen wollte, in den 1960er, 70er Jahren lebten viele dieser Geschwister noch, die diese Zeit durchlebt hatten, die diese Not und Schwierigkeit erlebt hatten, diesen Läuterungsprozess, und dann erleben dürften, dass nach 1945 wieder Versammlungsfreiheit war, dass man wieder zusammenkommen konnte. Und alle bezeugten, und das habe ich noch im Ohr bei diesen Gesprächen, wie segensreich diese Zeit gewesen ist. Viele sagten, die wollten wir nicht missen. Die hat uns wirklich dem Herrn näher gebracht. Wir haben erlebt, wie er für uns gesorgt hat, trotz der vielen Angst. Ein Bruder sagte mal, wenn es klopfte an der Tür, hatten wir sofort die Sorge, das könnte die Gestapo sein, die uns mitnimmt. Und wie wohlgemerkt, es wurden viele inhaftiert. Es gab furchtbare Dinge. Ein Bruder aus dem Nachbarort, dessen gesamtes Vermögen, er hatte einen Bürohandel, Büromaschinen und Zubehör, wurde konfisziert. Viele Verhöre, wirklich bittere, traurige, schwere Zeiten. Aber alle, die sie erlebt haben, die diesen Läuterungsprozess erlebt haben, empfanden die Zeit als Segenszeit. Sagten, es war eine absolute Segenszeit. Einige sagten, das habe ich noch gehört, das waren die besten Jahre unseres Lebens. Not und Prüfung, aber Segen. Und die Zeit danach, die war von einer tiefen Frömmigkeit und Ernsthaftigkeit gekennzeichnet, auch in den Zusammenkünften. Die Älteren werden vielleicht auch sowas noch als Erinnerung haben. Deshalb ganz deutlich, dieses Läutern und Reinigen, das ist ein Werk unseres Herrn, das er tut. 1. Petrus 1, Vers 6. Mit großartigen Ergebnissen in der Zukunft wird es so sein, dass sie dem Herrn Opfergaben darbringen werden in Gerechtigkeit. Dann wird die Opfergabe Judas und Jerusalems dem Herrn angenehm sein, wie in den Tagen vor Alters und wie in den Jahren der Vorzeit. Und das ist auch damals so gewesen, dass es diesen Effekt gab und dass das Ergebnis war. Und da wollen wir dem Herrn dankbar sein. Natürlich, niemand wünscht sich so etwas. aber doch ist es ein Segen. Und wenn persönlich in unserem Leben Dinge geschehen, die der Herr bewirkt, die genau diesen Effekt haben, eben er wird wie das Feuer des Schmelzers sein und wie die Lauge der Wäscher und er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen und er wird die Kinder Levi reinigen. Wenn das in deinem und meinem Leben passiert, dann lasst uns an diesen Vers denken und zur Kenntnis nehmen, der Herr will was hervorbringen, etwas Großes, Segensreiches. Wir werden, wenn wir durch die Prüfung durchgekommen sind, ganz anders auf diese Zeit blicken, als wenn wir drinstecken. Also das ist sein Wirken. Das Bild verstehen wir. Es ist ja oft so auch erklärt worden, Silber und Gold, diese Edelmetalle werden geschmolzen. Und durch diese hohe Hitze wird die Schlacke und werden Fremdstoffe, die drin sind, natürlich nach oben gebracht. Gold ist ganz enorm schwer. Ist also vom spezifischen Gewicht eines der schwersten Metalle, die es gibt. Und alles, was nicht Gold ist, geht nach oben, wird abgeschöpft. Und viele sagen, es wird so lange geschmolzen, bis der Schmelzer sein Antlitz sieht, im Gold oder im Silber. Es wird ja auch hier vom Silber gesprochen. Und wir wissen das ja auch, der Spiegel im Normalfall ist ja eine Glasscheibe, die mit Silber beschichtet ist. Silber spiegelt ja wunderbar etwas wider, ja. Und dieser Gedanke ist hier in den Erläuterungen oder in den Ausführungen sehr schön. Vers 3, er wird sitzen. Dieses Werk ist ein bedächtiges Werk. Wenn man sitzt, dann ist man zur Ruhe gekommen. Wenn man steht, ist man aufgeregt, ja. Dann ist man mitunter auch schon mal unkonzentriert. Ganz interessant, ich hatte vor vielen Jahren mal ein Haushaltsgerät gekauft, ein Elektrogerät, und das war defekt, als ich zu Hause ankam. Und war natürlich sehr sauer, das hatte ich in Siegen gekauft und bin dann zurück dorthin und war verärgert, das musste ich die ganze Strecke wieder zurückfahren, ging zu dem Verkäufer hin und habe ihm das gesagt und war auch ein wenig verärgert darüber, und das merkte er. Was machte er? Er nahm mich mit in einen Nebenraum, sehr geschickt, ließ sich mich setzen, sagte, bitte nehmen Sie Platz, das war ein ganz tiefer, gemütlicher Sessel, und stellte mir ein Glas Wasser hin. Und in dieser Position schimpft man nicht mehr, ja? Da kommt man zur Ruhe. Ich meine, das ist jetzt ein abwegiges Beispiel, weil das nicht auf den Herrn passt. Aber im Sitzen ist man gelassen und ruhig. Ja? Im Stehen neigt man vielleicht zu einer Unaufmerksamkeit. Und hier, sehr schön, dass hier gesagt wird, er wird sitzen. Das ist ein ganz gediegenes, bedächtiges, überlegtes Werk. Und wenn wir so geprüft werden, wenn wir das erleben, dann dürfen wir wissen, der uns prüft und der das veranlasst, der tut es wirklich in Weisheit und in Ruhe. Und das ist etwas Großartiges, was er tut. So wollen wir dann den Blick darauf richten. Und diese zwei Ebenen sind hier klar erkennbar. Natürlich das Gericht und das Handeln, dieses Reinigen des Volkes in der Zukunft. Wir denken auch an die Aussagen über die Drangsal Jakobs und das, was daraus hervorkommt. Der Herr wird richten, sein irdisches Volk, aber das Gericht Gottes fängt auch an am Haus Gottes, wie wir das auch lesen. Und das ist der Herr. Er sagt, Vers 8, 6, ich verändere mich nicht. Ihr Kinder Jakobs, ihr werdet nicht vernichtet werden. Wie schön. Er ist der Gleiche, gestern und heute und in Ewigkeit. Seine Grundsätze, sein Handeln stellt er vor. Das dürfen wir im Alten Testament erkennen. Das macht uns glücklich, dass wir ihn so kennen. Dass er nicht für uns irgendeiner ist, wo wir nicht wissen, wo wir dran sind. Wir wissen genau, wo wir dran sind bei ihm. Er hat sich vollkommen offenbart in seinem Wort. Er verändert sich nicht. Wie gibt uns das doch Ruhe und Frieden? Auch in einer Lage, die zunächst einmal für uns unüberschaubar ist. Eine Notlage, wo wir denken, was wird denn jetzt? Nimm das zur Kenntnis. Er sitzt. Er tut ein sehr, sehr wohlüberlegtes Werk mit einem wunderbaren Ergebnis, wenn wir das so erleben. Und das Ziel ist immer Läuterung, Reinigung. Ihr werdet nicht vernichtet werden, sagt Vers 6. Das Ziel ist nicht Vernichtung. Und das gilt auch für die Versammlung Gottes. Wir erleben mitunter die züchtigende Hand unseres Herrn. Manchmal merken wir, sie lastet auf uns. Aber er will etwas Gutes hervorbringen dabei. Er will nicht vernichten. Er will nicht zugrunde richten. Er wird nicht irgendwie etwas zugrunde oder etwas wegtun. Denken wir an Matthäus 16, wo der Jesus sagt, des Hades Pforten werden die Versammlung nicht überwältigen. Die Versammlung Gottes ist, so sage ich das mal salopp, unkaputtbar. Ja? Die wird's noch geben, wenn er kommt. Wir müssen uns um die Versammlung Gottes im Ganzen überhaupt keine Sorgen machen. Wir müssen uns sehr große Sorgen machen über das Zusammenkommen am Ort. Da wollen wir kämpfen. Da wollen wir alles tun, damit das erhalten bleibt. Dass an dem Ort, wo wir zusammenkommen, der Name des Herrn verkündigt wird, groß gemacht wird, sein Tod verkündigt wird, bis er kommt. Aber um das Ganze nicht. Die Versammlung Gottes steht unter seinem besonderen Schutz, genau wie das Volk. Ihr werdet nicht vernichtet werden. Ganz einfach mal als Erklärung. Es gibt in der Welt sehr viele verschwundene Völker. Die gab es mal, die sind verschwunden, die gibt es nicht mehr. Die Sumerer zum Beispiel. Ja, man kennt noch ihre Sprache, aber es gibt keine Volksidentität. Oder bei uns in der Region die Kelten, die im Siegerland die Eisenverhüttung erfunden haben, durch die Rennöfen. Sie sind weg. Sie sind durch Völkerwanderung vor 2000 Jahren vertrieben worden. Es gibt noch Reste in Frankreich, in der Bretagne und in England, in Wales, in Schottland, auch Sprachreste. Das Gälische ist eine keltische Sprache. Ja, es gibt noch Bewusstsein, es gibt einen Fußballclub Celtic Glasgow, da lebt das noch weiter. Aber sie sind kein Volk mehr. Sie werden nicht wie die Juden 1948 nach Deutschland zurückkehren und uns verdrängen. Können wir absolut sicher sein. Viele Völker sind verschwunden. Das Volk Gottes nicht. Ja, das hat eine Bestandsgarantie. Und es wird ins Reich eingehen. Und nicht wie viele Völker dieser Erde, die irgendwann gar nicht mehr existieren. Wo man weiß, die gab's mal, ja. Und das Volk Gottes, die Versammlung Gottes auch. Es wird nicht so sein, dass irgendwann einmal der letzte Bruder oder die letzte Schwester irgendwo, die Tür eines Versammlungsgebäudes schließt und sagt, ja, das war's jetzt. Jetzt sind wir alleine und jetzt können wir nicht mehr zusammenkommen. Und dass, wenn der Herr kommt, nur Gläubige auferweckt werden. Nein, es wird lebende Gläubige geben. Die Garantie gibt er. Er züchtigt, er erzieht, er reinigt, er läutert, aber er erhält. Auch ein wichtiger Gedanke, der vielleicht in der Christenheit kaum noch so vorhanden ist. Ihr habt es vielleicht mal gesehen, man kann das auch im Internet sehen, im Petersdom in Rom, in dieser größten Kirche der Christenheit, da steht in dieser riesigen Kuppel in der Mitte oben, ich habe das mal als Tourist gesehen, in 2 Meter hohen Goldbuchstaben ein Satz auf Latein, tu es Petrus, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen will ich meine Versammlung bauen. Und ich gebe dir die Schlüssel des Reiches der Himmel. Der Satz des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen, steht da nicht. Das ist interessant. Kann man im Internet mal gucken. Inschrift Petersdomkuppel. Ja, da sieht man es. Hat man weggelassen. Scheinbar schon damals nicht mehr verstanden, wie wichtig der Satz ist. Weil man nicht, wahrscheinlich nicht mehr wusste, was die Versammlung Gottes ist. Keine Organisation, ein Organismus. Etwas Himmlisches. Und deshalb werden die Pforten des Hades sie nicht überwältigen. Also, diese Gedanken sind natürlich neutestamentlich, aber sie machen uns doch großen Mut. Sie sind wirklich erhebend und bewegend, dass wir das wissen dürfen. Und jetzt spricht der Herr nochmal in ganz besonderer Weise diese Menschen an, aus seinem Volk, und kommt nochmal zurück auf das, was wir vorher hatten, dass sie ihn beraubt hatten, dass sie Dinge darbrachten, die nicht angemessen waren. Wir wollen diese letzten Verse von 8 bis 12 doch nochmal ein wenig näher anschauen, auf uns einwirken lassen. Was war geschehen? Sie fragen frech, worin haben wir dich beraubt? Sie wussten es, aber wie gesagt, das ist eben so typisch für Menschen, die frech sind. Und wie furchtbar, dass dieser Zug im Volk Gottes auch damals war. Er sagt im Zehnten und im Hebopfer. Und dann der Appell in Vers 10. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei, und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen bis zum Übermaß ausgießen werde. Wir müssen wieder unterscheiden zwischen Altem und Neuem Testament. Aus dem Alten wissen wir, dass das Volk Gottes, das irdische Volk Gottes, die klare Verheißung hatte. Wenn sie treu waren, würden sie irdischen Segen bekommen. Dann würde ihr Feld tragen, dann würde das Vieh gesunde Nachkommen haben, dann würden sie Wohlstand haben. Das war eine klare Aussage Gottes, das haben sie auch erlebt. Und in dem Moment, wo sie abwichen, da gab es eben diese traurigen Erscheinungen, da gab es Armut und Verlust. Es gibt viele Beispiele im Alten Testament. Das gilt neutestamentlich nicht. Es ist nicht so, dass der, der dem Herrn treu folgt, dass der irdischen Erfolg hat, dass der Reichtum bekommt. Absolut nicht. Man denke an Paulus, an diesen treuen Diener, der kein wohlhabender Mann war, der von sich sagte, ich bin gewohnt oder ich habe gelernt, Überfluss zu haben und Mangel. Er kannte beides. Das ist nicht so. Es ist auch nicht so gesagt, dass jemand, der treu ist und entschieden ist, immer gesund ist. Nein. Wir sehen alle um uns herum, auch wir sind ja gut verbunden, auch mit vielen Geschwistern, dass oftmals treue und entschiedene Geschwister leidgeprüft sind. Ist wirklich nicht einfach, das zur Kenntnis zu nehmen. Oft hört man das aus Nachbarorten, dass da Leid und Not in einer Familie kommt und man denkt, wie kann es sein? Treue, hingegebene Geschwister, die tatsächlich ernsthaft sind und dann eine Krankheitsnot, eine sonstige Not. Ja, also das ist im Alten Testament anders gewesen. Deshalb ist das für uns etwas völlig anderes, was hier steht. Wir können nicht sagen, in dem Moment, wo wir dem Herrn treu folgen, dürfen wir erwarten, dass wir beruflichen Erfolg haben, dass die Kinder gesund sind, dass alles funktioniert, was wir wollen, dass wir äußerlich gesegnet sind. Manchmal hat man den Eindruck, es ist das Gegenteil. Der Herr segnet anders. Und auch Paulus, wir denken nochmal an ihn, dieser Mann, der sicherlich keinen großen Besitz hatte, war reich gesegnet. Er hat ein sicherlich erfülltes Leben gehabt. Ich denke oft, wenn man so seine Schriften liest, hat es einen glücklicheren Menschen gegeben als Paulus, der so viel Trauriges erlebte. Man denkt an den 2. Korintherbrief. Es ist eine ganz andere Ebene, ein ganz anderes Niveau von Segen, das der Herr verspricht. Und wenn es hier um sein Haus geht, bringt den ganzen Segen in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei, dann dürfen wir das folgendermaßen verstehen. Das Haus Gottes, das ist die Versammlung heute. Und in der Versammlung soll Speise sein. Da will er segnen, da will er Überfluss geben. Wie geht das? Bringt doch etwas in dieses Haus hinein. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus. Ein Appell an uns alle. Wir hatten das ja gestern Abend schon. Wie gehen wir zum Beispiel am Sonntagmorgen in die Zusammenkunft? Was bringen wir mit? Haben wir die ganze Woche etwas völlig anderes im Kopf gehabt als den Tod des Herrn? Und dann ist das sehr mager. Wie war das in der Woche? Haben wir schon mal mit ihm, sind wir mit ihm beschäftigt gewesen? Bringen wir etwas mit? Gedanklich, innerlich. Und generell, jetzt geht es darum, was investieren wir in das Haus Gottes? Ist die Magerkeit, die wir oft empfinden, der Mangel, nicht eine Folge unseres fehlenden Engagements? Das wollen wir uns fragen. Viele von uns kennen doch den Namen John F. Kennedy. Ein bekannter amerikanischer Präsident, viele Jahre zurückliegend. Als er als recht junger Mann Präsident wurde, hat er in seiner ersten Rede einen bedeutsamen Satz gesagt, der wurde berühmt. Er sagte, frage nicht, was kann das Land für mich leisten, sondern frage, was kann ich für das Land leisten oder tun. Ich möchte das abwandeln. Frage nicht, was kann die Versammlung Gottes für mich tun, die Versammlung am Ort, sondern was kann ich für die Versammlung tun? Und dann ändern sich die Dinge. Eine Konsumentenhaltung führt zum Mangel. Ja, wenn wir jetzt irgendwo in die Zusammenkunft gehen, sollen wir spät bedient werden. Nein, das führt zum Mangel. Überfluss und Segen kommen dann, wenn wir etwas hineinbringen, wenn wir etwas investieren. Wie kann das gehen? Jeder von uns hat eine Fähigkeit, eine Gabe, eine Möglichkeit. Bring die ein. Die Versammlung Gottes am Ort, da wo wir zusammenkommen, die muss uns wichtiger werden, dass wir sagen, was kann ich da einbringen? Was kann ich mitbringen? Natürlich, jetzt denken wir mal an die Brüder, die auch Dienste tun. Und da sind alle zu aufgerufen. Was bedeutet dir die Versammlung Gottes, das Zusammenkommen? Inwieweit ist die ganze Woche, ist die Versammlung und das Zusammenkommen in deinen Gedanken? Natürlich, da gehört zu das Lesen des Wortes Gottes, das Studium. Wir hatten gestern Abend ja die Verse aus Kapitel 2, Vers 7. Die Lippen des Priesters sollen Erkenntnis bewahren und das Gesetz sucht man aus seinem Mund. Auch hier in Mülheim gibt es Geschwister, die suchen aus dem Mund von Brüdern Erkenntnis und Wort Gottes. Die suchen etwas, die haben Bedürfnisse. Die Anmerkung heißt Lehre und oder Unterweisung in Kapitel 2, Vers 7. Also das wird gebraucht. Deshalb lasst uns doch alle mehr das Wort Gottes lesen, es aufschlagen, es aufnehmen, an der Lehre festhalten und diese Dinge nicht irgendwie gering achten. Aber wir können noch mehr einbringen. Jeder kann etwas einbringen. Ich bin am Montag in Borbach am Versammlungslokal vorbeigekommen, es liegt etwas abseits, und sah, dass eine Schwester, 5 Kinder, der Mann sehr eingespannt beruflich, Unkraut jätete. Großartig. Ich habe sie angesprochen, sag ich was mal. Ja, sagte sie, ich habe am Sonntag festgestellt, das Unkraut hier in der Böschung, das wächst durch die Steine. Und dann hatte sie das alles ausgekratzt, zusammengekehrt auf kleine Häufchen und sagte, das kann mein Mann holen. Und am Dienstag war alles weg, war sauber, ja, ist doch schön. Investieren in das Haus Gottes, fragen, was kann ich tun? Wie kann ich mich nützlich machen? Wie kann ich mich einbringen? Speise in das Haus bringen. Und der große und wunderbare Herr sagt, prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen bis zum Übermaß ausgießen werde. Er gibt folgende Garantie. Wenn jetzt hier in diesem Raum und auch anderswo mehr und mehr Geschwister sagen, ich will jetzt mehr für das Haus Gottes tun, ich will mehr hineinbringen, mehr Engagement haben, mehr Einsatz. Ich will jetzt intensiver das Wort lesen. Ich will mir jeden Tag eine gewisse Zeit nehmen, es zu lesen und zu studieren, damit ich mehr habe. Speise im Haus Gottes ist natürlich für uns geistliche Speise, geistliche Nahrung. Dann garantiert der Herr, dass sich etwas ändern wird. Dann wird sich was ändern in unserem Zusammenkommen. Da können wir sicher sein. Das muss uns etwas wert sein. Wenn wir nur Konsumenten sind und sagen, ich gehe da hin und will mal sehen, was mir da geboten wird, also was mir die Zusammenkünfte bieten. Nein, denke anders. Was kann ich mitbringen? Was kann ich einsetzen? Es wird dir gesagt, dann wird es Segen geben. Versuch es doch mal. Er sagt, prüfe mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen bis zum Übermaß ausgießen will. Werde. Das heißt, er sagt gewissermaßen dir und mir, jetzt änder mal deine Haltung und mach das auch mal und dann schau mal, was dann passiert. Das ist der Weg zum Segen, das schafft Änderung, das gibt neues Überfluss, geistlichen Wohlstand, geistliche Speise, die kommt dann. Es ist ein Prinzip, das wir auch an anderer Stelle sehen, damit ist auch Freude und tiefer Segen verbunden. Ich lese einen bekannten Vers aus Sprüche 11 vor. Den Vers 25. Die segnende Seele wird reichlich gesättigt und der Tränkende wird auch selbst getränkt. In dem Moment, wo Seelen da sind, die investieren, die etwas geben, werden sie erfahren, wie das auf sie zurückkommt als großer, reicher, tiefer Segen. Welch eine wunderbare Verheißung ist das. Wir wollen das probieren, wir wollen anfangen und wenn es nur kleine Schritte sind, also eine klare Aufgabe an uns Brüder alle, uns mehr mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, mehr die Schrift zu lesen, mehr mitzubringen in das Haus Gottes und auch natürlich eine klare Aufforderung an alle, in irgendeiner Weise mitzuwirken mit den Möglichkeiten, die man hat, das einzubringen, was der Herr geschenkt hat, damit Speise im Haus Gottes ist, damit er die Fenster des Himmels öffnen kann und Segen bis zum Übermaß ausgießen wird. Und dann kommt noch was dazu in Vers 11, und ich werde euch um euretwillen den Fresser schelten, dass er euch die Frucht des Bodens nicht verderbe und der Weinstock auf dem Feld wird euch nicht mehr fehltragen, spricht der Herr der Herrscharen. Wir hatten das gestern Abend ja vor Augen schon, dass es leider viele böse und traurige Einflüsse gibt, die uns den Segen rauben wollen. Der Fresser, der etwas wegnimmt, der den Ertrag wegnimmt, wie die Philister im Buch der Richter. Und wir können das nur bestätigen. An uns, an unseren Kindern wirken Kräfte. An den Familien, da gibt es Einflüsse von überall. Die können wir gar nicht alle im Auge behalten. Wir hatten weniges genannt, ja, nicht nur in den Schulen, durch die Medien, durch alles Mögliche. Wir werden mehr und mehr verführt. Es ist, wie der Epheserbrief schreibt, festzustellen, dass es dort Menschen gibt, die gekennzeichnet sind durch Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. So heißt es im Epheserbrief. Also es wirken Kräfte auch in unserer Gesellschaft, die wollen uns abziehen. Betrügerei der Menschen durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Und wir sehen das auch im Kapitel 6, da wird von den Listen des Teufels gesprochen. Das Wort Listen ist hier das Wort Methode, Methoden. Methodisch, systematisch werden wir unter Druck gesetzt. Wie der Fresser, das ist so wie ein Schädling damals in der Landwirtschaft, der den Ertrag wegnahm, der verdarb. Und wie viel Verderben stellen wir fest? Wie viele Gefahren sind da? Wir hatten Beispiele genannt gestern. Ja, wir sind gar nicht in der Lage, das alles jetzt irgendwo im Auge zu behalten. Wir haben viele Sorgen jetzt. Wir wollen auch immer wieder neu für die Kinder und jungen Leute beten und bitten. Verführung, ein wichtiges Thema unserer Zeit. Einflüsse, die verderben. Und Verführung, das muss man deutlich sagen, ist eben etwas, was man nicht sofort erkennt. Verschlagenheit, so listlicher Sonne im Irrtum, das hat mit Intelligenz zu tun. Ein verschlagener Mensch ist intelligent. Das ist nicht plump, das kann man nicht sofort erfassen. Und kleinschrittig passiert es. Oft merkt man es erst, wenn es zu spät ist. Und das ist uns als Gefahr oft nicht bewusst. Wir beten zu Recht für verfolgte Geschwister. Und Verfolgung ist auch ein Thema der Schrift, aber Verführung, ein sehr viel häufiger genanntes und beschriebenes, ein schleichender Prozess. Judas sagt, nebeneingeschlichen. Ja, und das passiert leider. Und das ist eben bei Schädlingen so. Die sind zunächst unerkannt da und sie richten großen Schaden an. Und das wird in diesem Vers 11 angesprochen in Maleachi 3. Der Herr sagt, ich werde um euretwillen den Fresser schelten, dass er euch die Frucht des Bodens nicht verderbe. Das heißt, er sagt, ich wirke dann. Ich schütze, ich helfe. Wisst ihr, wir haben ja alle Sorge um die Kinder, um die jungen Leute, um das, was auf uns einstürmt. Und es ist nicht nur, das muss man sagen, etwas, was die Kinder und Jugendlichen betrifft, sondern uns auch. Wir fragen uns wirklich, haben wir noch die rechten Empfindungen oder gewöhnen wir uns an etwas? Und das ist Verführung. Man gewöhnt sich an Dinge, man merkt nicht mehr die Gefährlichkeit. Wir werden weich geklopft in jeder Hinsicht. Und es heißt ja ganz richtig, steht der Tropfen, hüllt den Stein. Wenn man bestimmte Dinge immer wieder gesagt bekommt, immer wieder vorgestellt bekommt, immer wieder hört, dann ist man zum Schluss abgestumpft und hält sie für normal. Man ist nicht mehr aufgeregt. Ja, und dieser Prozess läuft ab. Ich habe das Beispiel schon mal gebraucht, anderswo. Vor einiger Zeit zwei Frauen, die sich unterhielten und beide hatten Kinder, die logopädische Betreuung brauchten. Und die eine sagte zur anderen, ja, ich habe jetzt einen neuen Logopäden gefunden von Lisa, das ist ganz toll, der macht eine wunderbare Arbeit. Geh doch mit deiner Tochter auch mal dahin, ganz ganz toller Logopäde ist das. Und dann nannte sie den Namen und sagte, kennst du den? Ja, sagte die andere Frau, ich kenne den, das ist der Ehemann meines Ex-Freundes. Ja, und ich bekam einen Schreck, der Ehemann meines Ex-Freundes. Da stellt man sofort, was ist denn da passiert? Die andere Frau sprach unmittelbar weiter. Sagt, ach so, da kennst du ihn, ja klar, geh mal hin und so. Ja. Also das ist so das Problem. In der Gesellschaft wird mehr und mehr, werden Dinge normal, auch in der Unterhaltung, im Umgang, im Berufsleben. Man gewöhnt sich an alles, man denkt, naja gut, das ist eben heute so. Und dann stumpft man ab. Dann wird nicht mehr, wie wir das in Apostelgeschichte 17 finden bei Paulus, als er die Götzenbilder sah in Athen, da wurde sein Geist in ihm erregt. Das war für ihn erschreckend, was er da sah. Wie ist es bei uns? Erschrecken wir noch? Sind wir noch erschüttert? Haben wir noch die rechten Empfindungen? Und die bekommen wir nur, wenn wir Dinge in das Haus Gottes bringen, wenn wir uns am Wort Gottes orientieren, wenn wir das in uns aufnehmen, wenn Speise da ist im Haus Gottes. Speise, geistliche Speise. Wenn die Dienste, die im Haus Gottes geschehen, eben aus der Kenntnis des Wortes Gottes kommen. Noch einmal der Hinweis auf 2, Vers 17. Die Lippen des Priesters sollen Erkenntnis bewahren und das Gesetz sucht man aus seinem Mund. Das ist immer noch so. Wie schön, wenn immer noch genügend Brüder da sind, die das Wort Gottes in Klarheit verkündigen, die gegründet, gewurzelt sind, die in der Lage sind, Speise mitzubringen. Und wenn es Mangel gibt an einem Ort, dann ist hier klar gesagt, wie der Mangel behoben wird. Natürlich, das mag mühsam sein, das mag Arbeit sein, aber es ist gesegnet. Und gleichzeitig sagt das Wort Gottes hier, dass er dafür sorgt, dass diese verderblichen Einflüsse dann doch in die Schranken verwiesen werden. Und das Ergebnis, Vers 12, alle Nationen werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens sein, spricht der Herr der Herrscher. Natürlich, die prophetische Bedeutung kennen wir für die Zukunft. Das wird im tausendjährigen Reich Wirklichkeit werden. Aber wir haben auch oft den Gedanken in der Schrift schon gefunden, Dinge des tausendjährigen Reichs, Segnungen dieser Zeit, die dürfen in der Versammlung Gottes schon Wirklichkeit werden. Natürlich haben wir höhere Segnungen. Wir haben unendlich viel mehr. Aber vieles, was das Reich an Segnungen hat, das dürfen wir auch kennen. Das dürfen wir auch genießen. Und wie schön, wenn das an einem Ort Wirklichkeit wird. Wenn Geschwister glücklich gepriesen werden von denen, die sie kennen oder sehen, ihr werdet ein Land des Wohlgefallens sein. Wenn die örtliche Versammlung ein Ort des Wohlgefallens ist, weil der Segen des Herrn deutlich wird, weil die Bewahrung des Herrn da ist. Aber das gibt es nicht zum Nulltarif. Das ist nicht einfach so zu bekommen. Da müssen wir den Zehnten in das Vorratshaus bringen, da müssen wir investieren in das Zusammenkommen der Versammlung, da müssen wir uns anstrengen. Es ist aber gesegnet. Wir wollen gerne uns im Licht dieser Worte sehen, wir wollen gerne vergleichen, wie ist mein Leben, wo muss es sich ändern, und wir wollen gerne diese Aufgabenstellung, die wir gefunden haben, auf uns beziehen. Thank you.